Dem Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, nicht weil wir es haben wollen. Wir wollen seiner habhaft werden. Wir ermitteln in Sachen Geld.
Es stört mich gewaltig, dass Geld die Welt regiert, gebe ich ehrlich zu. Und dann möchte ich wenigstens wissen, was uns da regiert. Und heute führen uns unsere Ermittlungen in etwas, wo alle möglichen Menschen schon gesagt haben, darüber müsst ihr mal reden. Und zwar über Bitcoin.
Ich kenne viele, die sagen, das ist das Geld der Zukunft. Mhm. Die das eventuell hoffen, ja, eigentlich immer in Verbindung damit, dass sie darauf hoffen, damit ist ein besseres Geld auch in der Welt. Und das geht also vom absoluten Laien bis zum Spezialisten. Also ich erinnere mich jetzt an eine Podiumsdiskussion zum Geld, wo dann einer der Professoren danach sagt, ja, wir reden hier noch über Geld und wer weiß, wie lange das noch überhaupt aktuell ist, denn das neue Geld ist ja schon in den Startlöchern Bitcoin. Und gut, dann wollen wir uns mal das anschauen. Ist es das Geld der Zukunft? Ist es Geld? Inwieweit oder inwieweit nicht? Das schauen wir uns heute an.
In der Tat. Dabei reisen wir auch noch kurz nach El Salvador, das tatsächlich auch Bitcoin für eine Zeit als gesetzliches Zahlungsmittel verwendet hat. Es wird um Milliardäre gehen, rund um Bitcoin. Und wir werden uns genau diese Frage stellen, Esko. Ist Bitcoin Geld? Ist es besser als Geld? Wird es die Zukunft des Geldes erobern? Also, erster Teil. Wir beschäftigen uns im ersten Teil mit den Begründungen der Begründer. Wie haben die Begründer die Einführung des Bitcoins begründet?
Ja, das war am 1. August 2008. Da hat ein Satoshi Nakamoto etwas veröffentlicht, nämlich A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Also ein Aufsatz, das ganze Konzept dieses Systems. Satoshi Nakamoto heißt der Veröffentlicher ganz sicher nicht. Das ist ganz sicher ein Pseudonym, ob es sich da jetzt eine oder ganze Gruppe von Leuten dahinter verbirgt, weiß man nicht. Ist auch vollkommen gleichgültig. Wir sprechen von Nakamoto als diesem Gründer, der zumindest eben diesen Namen dafür gewählt hat. Also, ein technisches Konzept, eine Software, die da auch veröffentlicht wird, und zwar eine Software, die Bitcoins erzeugt und eben weiter verwalten lässt.
Mhm. Doch bevor wir jetzt in ein wenig Technik einsteigen, wobei, da versprechen wir euch, wir werden nicht zu tief einsteigen, wollen wir doch mal die Begründergruppe oder den Begründer, die Begründerin doch selbst zu Wort kommen lassen, Eske, wenn du einverstanden bist. Ja. Ja? Dann lesen wir doch direkt daraus vor.
Zitat. Das Kernproblem konventioneller Währungen ist das Ausmaß an Vertrauen, das nötig ist, damit sie funktionieren. Der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie die Währung nicht entwertet. Doch die Geschichte des Fiat-Geldes ist voll von Verrat an diesem Vertrauen. Banken muss vertraut werden, dass sie unser Geld aufbewahren und es elektronisch transferieren. Doch sie verleihen es in Wellen von Kreditblasen mit einem kleinen Bruchteil an Deckung. Wir müssen den Banken unsere Privatsphäre anvertrauen. Vertrauen, dass sie Identitätsdieben nicht die Möglichkeit geben, unsere Konten leer zu räumen. Soweit, selbstverständlich ist die Begründung dann noch ausführlicher, aber das sagt eigentlich schon mal wirklich in Nutze das Wichtigste.
Mhm. Und ich meine auch schön, das ist so oft so, auch bei Startups, neuen Ideen, Microsoft Open Source zum Beispiel auch, das sind Begründerinnen, die haben noch Ideale, die wollen was. Was daraus wird, ist oft dann ganz was anderes. Aber lass uns doch jetzt Stück für Stück da durchgehen, was sie da sagen und das mal schon im ersten Moment durchaus kritisch beleuchten. Und ich würde gerne mit dem Vertrauen anfangen. Ja? Es wird behauptet, Vertrauen wäre nötig in Institutionen, die wiederum dieses Vertrauen und uns verraten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was für Institutionen meint man da? Zum Beispiel eine Zentralbank, oder? Oder ein Staat? Ja? Oder die Banken selber? Nur ganz ehrlich, die Banken, der Staat, eine Zentralbank, die fordern nicht einfach nur Vertrauen und wollen uns dann hinterrücks dann irgendwie wieder verraten, sondern die teilen unser Vertrauen. Sie müssen genau wie wir darauf vertrauen, dass auch noch morgen die Menschen Geld anerkennen werden als Zahlungsmittel. Die müssen darauf vertrauen, dass eine reine Zahl die Kaufkraft behält. Ansonsten würde es nicht funktionieren. Also wir sehen da an erster Stelle ein geteiltes Vertrauen und nicht eines, das nur gefordert wird.
Es war eben ein Vertrauen, das notwendig ist. Das ist nicht jetzt irgendwie ein menschliches Gefühl, ach, jetzt habe ich dir so vertraut und du enttäuschst mein Vertrauen, sondern es ist ja die Notwendigkeit. Man muss davon ausgehen. Der Staat, die Zentralbanken, die Banken, genauso wie jeder Einzelne, muss davon ausgehen, und in diesem Sinne allenfalls eben kann man davon Vertrauen sprechen, muss davon ausgehen, dass Geld, das ich jetzt gerade durch Verkauf von irgendetwas eingenommen habe, wird auch in Zukunft wieder von mir bei Käufen eingesetzt werden können und dann funktionieren, wie es eben damit da heißt. Der Punkt, in dem dieses Vertrauen besonders enttäuscht wird, verraten wird, wie es hier heißt, ist eben der Wert von Geld. Ist ganz enttäuschend, besonders enttäuschend, eben die Zentralbank kann ja beschließen und eine Währung entwerten, also den Wert runtersetzen gegenüber anderen Währungen, und trifft es zu, dass man darauf vertraut hat, dass sie das nicht tut. Man kann es gehofft haben. Jetzt, also Entwertung. Ist das eine Entscheidung der Zentralbank, ob Geld seinen Wert verliert? Nur so weit, als diese Zentralbank natürlich reagieren muss oder Anlass sieht, eben zu reagieren, in dem Fall, dass Geld an Wert verliert, dann muss sie darauf irgendwie reagieren und hat wenige Mittel. Eben ein Mittel wäre dann eben möglicherweise die Entwertung der Währung. Das Entscheidende ist aber nicht, dass die Zentralbank damit die Entwertung in die Welt bringt, sondern dass sie darauf reagiert mit der Absicht, eine Entwertung des Geldes zu verhindern. Das ist also nie etwas, was die Zentralbank inszeniert, sondern womit sie reagiert, und zwar immer um eine Entwertung des Geldes, die sich anders begründet, aufzufangen. Anders begründet heißt, eine Entwertung des Geldes hat ausschließlich damit zu tun, was wirtschaftlich geschieht, also ob die Gesamtwirtschaft eines Staates oder eben weltwirtschaftlich gesehen überhaupt genug Gewinne abwirft. Und wenn sie das nicht tut, dann kann das eben sein, dass Geld allgemein genug an Wert verliert, seinen Wert einbüßt. Und ja, diese Begründer von Bitcoin sehen halt gern einen Schuldigen für diese Gefahr einer Entwertung, die ist ja real beim Geld. Und da kann man sich ja die Freude machen, einen Schuldigen auszumachen, wie eben Zentralbank, Staat oder überhaupt eben die Banken. Dann kann man sich einreden, wir haben hier den Schuldigen und dem muss man nur sozusagen den entsprechenden Zugriff aufs Geld entziehen, dann gibt es keine Entwertung. Also in die Richtung geht das. Das ist verhältnismäßig kindlich gedacht.
Es gibt aber noch einen dritten Punkt, wo es ja auch nochmal eine Kritik gibt, die es ja auch nicht nur bei denen gibt, die jetzt hier Bitcoin begründet haben, und zwar die Kritik, dass Banken würden allen Ernstes das Geld, das man ihnen anvertraut, skandalöserweise weiterverleihen, Und das, was dann auf unseren Konten stünde, sei nur mit einem Bruchteil an Deckung, ja, versehen. Das ist die Wahrheit. Das ist absolut die Wahrheit. So funktioniert unser Banksystem. Und zwar notwendig. Ja, würden Sie Harry Potter-mäßig das Geld, das Ihnen geliehen wurde, ja, dafür Boxen nehmen und das Geld da reinlegen, das würde nicht funktionieren. So könnte kein Bankgeschäft funktionieren. Sie müssen es weiterverleihen. Sie müssen irgendwie damit Geschäfte treiben, Geld erwirtschaften, damit das Banksystem funktioniert. Und was darin halt auch nicht berücksichtigt ist, schon in der Gründung, ist, dass die sogenannte Geldschöpfung, also jedes Geld, das heute im Umlauf ist, ist von vornherein als Kreditgeld geschöpft worden. Was übrigens genau das Umgekehrte bedeutet. Das bedeutet, dass die Bank verspricht, Zahlungen für uns zu leisten, die wir jetzt von Ihnen, von der Bank, den Kredit bekommen haben und das auch tut, wenn wir das brauchen und erst später Geld zurückbekommt. Also wir haben sehr wohl Kritik an unserem Geldsystem, aber sicher nicht an dieser Oberfläche, sicher nicht so, dass damit das Banksystem verbessert werden könnte durch irgendwas Neues oder in irgendeiner Weise die Zentralbank nicht den Wert aufrechterhalten wollte oder der Staat. Aber Eske, lass uns trotzdem ernst nehmen, was da begründet worden ist und anschauen, was da eigentlich passiert. Die Begründung muss ja nicht immer gut sein. Wenn das Begründete gut ist, wäre es ja schön.
Ja, nur eine Anmerkung noch. Diese Notwendigkeit, Kredit zu schöpfen, ist nicht nur gegeben, um das Bankensystem aufrechtzuerhalten, sondern das Geldsystem insgesamt. Es ist also nicht nur, dass die Banken da sagen, auf sich schauen und die brauchen eben den Kredit. Nein, das ganze Geldsystem ist ohne die ständige Schöpfung von neuem Geld und das heißt durch Kredite nicht am Laufen zu halten. Das ist also darauf angewiesen. Und da ist es also sehr verkürzt und eben wirklich verfehlt, zu meinen, so die Banken, die schöpfen doch allen Ernstes mit Kredit Geld. Ja, das müssen sie auch von Staats wegen tun. Gut, aber du hast recht. Jetzt ist es sagen, ja nur jetzt eine Kritik der Begründung, die zu Bitcoin geführt hat, zu der Gründung von Bitcoin, zu der Einführung oder, wie wir ja durchaus sagen können, zur Erfindung. Und um die soll es ja hauptsächlich jetzt gehen.
Teil 2 haben wir überschrieben mit erfundenes Geld.
Ja, Bitcoin wird ja wirklich in einem Willensakt geschöpft, auf die Welt gebracht, aufgebracht. Und eben mit der Idee, soll Geld sein, das ohne Einmischung des Staates geschöpft wird. Nämlich, wie es eben heißt, peer-to-peer, also von gleich zu gleich. Jeder, der das Geld verwendet, ist zugleich ohne eine übergeordnete Instanz derjenige, der das Geld schöpft. Der Gedanke, die Idee dabei ist ohne Zweifel, damit hat jeder privat sozusagen das Geld in der Hand. Er kontrolliert das Geld als Einzelner, ist jetzt nicht mehr abhängig von Banken, Zentralbank, Staat. Nein, er schöpft das Geld selbst und hat insofern die komplette Kontrolle.
Also das Thema Kontrolle und Zentralität, Dezentralität ist ganz wichtig bei der ganzen Entstehung und Daseinsweise von Bitcoin. Es soll keine staatliche Kontrolle geben und es soll aber auch keine zentrale Kontrolle geben, sondern die Verbindung der Nutzer untereinander macht die Kontrolle aus. Das heißt auch kein zentrales Speichermedium, von dem man in irgendeiner Weise abhängig war. Manche nennen es sogar demokratisches Geld. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber bestimmt du, Eske, oder?
Lass mir das auf sich beruhen. Aber das hat doch so einen schönen demokratischen Klang auf jeden Fall. Die Idee, das ist Geld, das die Leute selber ja, in die Welt setzen und bestimmen. Und damit bestimmt, wir sagen, jeder Einzelne, insofern die Demokratie der Geldnutzer, schöpft sich ihr eigenes Geld. So kann man ja sagen. Mhm. Auf jeden Fall ist es eine technische Lösung. Staat ist ausgeschaltet. Jetzt, wie wird dieses Geld stattdessen geschöpft? Also nicht durch ein Machtwort, das diesen Kredit ermöglicht, einen ersten Kredit von Zentralbank an die Banken und eben die weiteren Kredite jeweils auch als Geldkredite absichert. Jetzt soll das Ganze technisch geschehen, damit eben wieder es eine Technik ist, über die jeder einzeln verfügen kann. Und jeder Einzelne also soll Bitcoin herstellen können. Auf eine Weise, die diese Einheit Bitcoin unverwechselbar macht. Also genau identifizierbar macht. Was beim Geld eben der Staat übernimmt, der mit Gesetzen und Vorschriften und Kontrolle eben dafür sorgt, dass die Zahlen, die auf den Konten bei den Banken liegen, nicht irgendwelche ausgedachten Zahlen sind, sondern eben tatsächlich als Geld jeweils in die Welt gekommen sind und als Geld ganz sicher auch eingesetzt werden können. Diese Identifizierung dieser geschöpften Einheit als diese Bitcoin genannte Einheit, das ist in dem Fall dem Computer eben auferlegt, dem Programm, das eine so komplizierte Identifizierung einfach errechnet, ja, also die so eindeutig ist, dass man da keine Möglichkeiten hat zu sagen, ja, das ist jetzt nur eine beliebig hergestellte Zahl, sondern der ist wirklich identifizierbar als eine diese von Bitcoin gedachte Zahl.
Das heißt also, es wird das nachgebaut, was wir in der Dokumentation und Verfahrensweise von Geld kennen. Es wird eine reine Zahl nachgebaut. Es wird nachgebaut, dass es eine Fälschungssicherheit gibt und dass man nicht einfach den Geldschein auf den Kopierer legen kann. Es wird allerdings digital nachgebaut, deswegen auch Bitcoin, also Bit als die kleinste Einheit, 0,1. Das ist also ein digitaler Coin. Und es fallen ein paar Begriffe und vielleicht nur zwei, drei Sätze zu und wir können es nicht vertiefen. Es ist immer die Rede von der sogenannten Blockchain. Ja? Ein Block ist nichts anderes als ein Datensatz. Und dieser Datensatz, der wird sogenannt gemined, also praktisch Mining, so wie man, wenn man Gold schürfen würde. Aber es ist digitales Mining. Das kann theoretisch jeder machen, aber auch nicht wirklich jeder, Eske. Ja. Dazu braucht man eine ganz spezielle Hardware, sehr, sehr viel Energie. Ja? Durchaus auch Geld, echtes Geld, um sich das leisten zu können. Sehr viel Zeit und Geduld. Und das ist praktisch wie so eine Art Wettlauf. Wenn den neuen Datensatz, der bestimmten Regularien zu gehorchen hat, als erster erstellt hat und im Netz anerkannt wird, hat neuen Block geschaffen. Was heißt im Netz? Das heißt folgendermaßen, es gibt eine Software und wer die Software sich irgendwie runterlädt, der kann in diesem Netz mit anderen kommunizieren. In dem Netz gibt es sogenannte Knoten. Die Knoten sind diejenigen, und es sind viele auf der Welt, die das Ganze, die ganze Geschichte dieses Netzwerks herunterkopieren und damit alle Blocks, die jemals erstellt worden sind, also die Datensätze, kopiert haben. Jetzt heißt es Chain. Chain meint Kette. Also die Blocks werden digital aneinander gehängt. Da gibt es bestimmte Verfahren, Entschuldigung, dass sichergestellt waren, dass sie digital aneinander gehängt werden können. Und von jedem Block, der neu geschürft worden ist digital, der Anerkennung in diesem Netz findet durch Knoten, geht eine bestimmte Anzahl an Bitcoins aus. Das heißt, die Person, die das gemeint hat, die praktisch das geschürft hat, bekommt eine bestimmte Anzahl an Bitcoins. Übrigens Fußnote, mit der Zeit abnehmende Anzahl. Also die ersten Pioniere haben noch viel mehr Bitcoins bekommen als die jetzt und die späteren noch weniger. Und irgendwann mal bekommt man gar keine mehr. Transaktionen laufen nur in diesem Netzwerk und eben so, dass es über die Knotenpunkte bestätigt wird. Das heißt, es wird also ein System gemacht, wo es keines zentralen Servers bedarf. Es wird ein System gemacht, wo es eine Bezeugung bedarf und wo man immer wieder sicherstellt, dass diese digitalen Adressen praktisch, die dort Zahlungen leisten oder Austausch leisten, bestätigt werden und dass es immer eine Beziehung gibt zu der Mama, zu dem Mama-Block. Das heißt, jeder Coin ist nachvollziehbar irgendeinem Block, einer Datenmenge zugeordnet. Und das auch bei jeder neuen Transaktion wird das mitgedacht. So ganz grob und vereinfacht ausgedrückt, verzeih bitte Eske, dass ich das kurz fasse, funktioniert diese Technik.
Ja. Und heißt Schürfen, das Schürfen von Bitcoin, was natürlich täuschend ist. Da Schürfen heißt ja, man schürft nach Gold, also nach etwas, was schon da ist, was irgendwie sozusagen im Boden liegt. Das Verfahren ist es ja bei Bitcoin überhaupt nicht, sondern das Verfahren ist zwar sehr aufwendig, also tatsächlich, da genügt kein Laptop, da braucht man schon entsprechende größere Apparaturen. Man braucht immense Energie und zwar ja ständig, fortlaufend, um auch nur eben ein Bitcoin sozusagen am Leben zu erhalten, am Laufen zu halten, diese Identifizierung nicht zu verlieren. Aber es ist, was da geschürft wird, ist eine reine Zahl. Der große Aufwand wird getrieben, also auch eben Energieaufwand wird getrieben, um sie unverwechselbar zu machen, um sie definiert zu halten. Aber was definiert ist, ist eine reine Zahl. Und jetzt kann man natürlich erstmal sagen, reine Zahl, das sagen wir ja immer wieder, das ist Geld auch. Das heißt, auf die Weise wird Geld in gewisser Weise nachgebaut. Mhm. Als reine Zahl mit dem Gedanken, jetzt steht eben nicht der Staat dafür mit seiner Macht und schaut darauf, dass es eben nicht jede Zahl auch Geld ist, sondern diese Kontrolle leisten wir jetzt eben technisch. Aber das ist offenbar das Ziel, Geld eben nachzubauen als reine Zahl. Und das gelingt ja.
Und sogar noch besser ein Stück weit als beim Geld, denn das Geld ist ja in Währungen gefangen. Ne? Es ist zwar als reine Zahl vollkommen universell und nicht an Raum und Zeit gebunden, es ist aber zugleich in seiner Daseinsweise an Währungen gebunden. Das heißt, eine Überweisung, die ich jetzt auch gerade wieder tätigen musste, ich musste für meine Eltern eine Überweisung in der Schweiz machen, ist nicht so ganz einfach. Ja? Also du musst also irgendwie deutsche, in dem Fall europäische Euros, Verzeihung, muss ich irgendwie in Schweizer Franken verwandeln. Und es kostet Geld und Aufwand, das zu tun. Das hast du nicht mit Bitcoin. Bei Bitcoin ist tatsächlich, du brauchst nur die Software, egal wo in der Welt, ja, und kannst dann, wenn du über Bitcoin verfügst, kannst du in diesem Netzwerk diesen Austausch dieser Bitcoins leisten. Insofern ist es besser als Geld im Sinne von, was die Austauschbarkeit betrifft, ist mehr eine reine Zahl, die nicht gebunden ist. Und was sie noch nachbauen, Eske, ist, jedes Bitcoin hat seinen Eigentümer, seine Eigentümerin. Ja, also auch das ist nachgebaut. Das fliegt nicht einfach in der Luft herum. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied, den möchte ich nur sagen. Beim Geld in der Regel ist die Eigentümerin eine Person. Also sprich, ein Mensch oder eine juristische Person, ein Unternehmen und ist als solches dem nachweisbar zugeordnet. Ja, also auf dem Bankkonto steht entweder, was ich, BMW AG oder Daniel Butcher oder Eske Bockelmann. Bei Bitcoin hingegen wird es Adressen, und zwar digitalen Adressen, zugeordnet. Und das ist in der Logik eher wie das Schweizer Nummernkonto. Ja, dass eben jeder Mensch, jede Person, jeder Computer, egal wie, der Zugang zu dieser Adresse hat und die Keys hat, kann als der Eigentümer auftreten, wenn er darüber praktisch verfügt, wie beim Schweizer Nummernkonto früher. Man musste nur die Nummer haben, konnte man Zugang zu dem Konto haben.
Ja, aber das bildet nur eben ab, diese typische Schwierigkeit, wie verbinde ich eine reine Zahl mit einem Eigentümer? Also auch mein Konto, wenn jemand sämtliche meine Kontodaten hat, dann verfügt er über das. Wenn er die PIN hat, wenn er die Karte hat, wenn er diese technischen Möglichkeiten hat, dann verfügt er darüber. Und dann ist einfach immer diese Schwierigkeit, wie ist etwas, was nicht habhaft da ist, trotzdem festzuhalten als Eigentum. Und immerhin, also das leistet Bitcoin in die Definition des Bitcoins, ist jeweils der Eigentümer mit eingebaut und jeder Eigentumswechsel geht in die Historie der Bitcoins ein und ist also nachverfolgbar. Und das ist also darauf geachtet, dass diese reine Zahl zugleich einem Eigentümer zuweisbar ist. Wie sicher und gefährdet und wie nah das wirklich an die Person geht, das ist dann wiederum eine der typischen Schwierigkeiten eben bei der Verbindung reine Zahl, reines Tauschmittel mit einem Eigentümer. Aber auf jeden Fall wird da alles dafür getan, um diese Verbindung herzustellen.
Und in der Vorbesprechung hast du was Schönes gesagt, das fand ich eine gute Unterscheidung, Eske. Du hast gesagt, beide müssen dieses Eigentum ja sichern, ja? Also beides Verfahrensweisen. Ja? Nur der Unterschied besteht im Folgenden: Während bei unserem echten, realen Geld, den Euros, der Staat per Gewalt das sichert, ja? Dass ich nicht einfach jemand das entreißen darf, dass die Banken sich nach den Regeln zu halten haben, dass sie nicht einfach sagen können, ui, wir haben leider ihren Namen nicht mehr wiederfinden können und wissen nicht, was auf ihrem Konto ist. Nee, das sichert eine Staatsgewalt. Und das gesagt, und bei Bitcoin, die ja genau ohne diese Staatsgewalt auskommen, wird es eine technische Sicherung. Das ist der Unterschied, aber beide sichern das Eigentum. Im einen Fall wird das Eigentum einer Person gesichert, was dann auch juristisch auftreten kann, diese Person. Im anderen Fall, nicht juristisch, wird es einer Adresse zugewiesen. Es ist Pseudonym, das eine ist tatsächlich bekannt, hier ist es Pseudonym und muss per technischem Verfahren gesichert werden. Aber trotzdem ist es noch eine Analogie zum Geld.
Ja. Und jetzt würde ich sagen, machen wir den Schritt dahin, wo diese Analogie endet. Denn sie endet bei Bitcoin. Wir haben jetzt diese Gemeinsamkeit, reine Zahl, als reine Zahl wird es geschöpft, zugewiesen an einen Eigentümer und insofern tauschbar gemacht. Also wirklich das Tauschmittel als solches ist es geschaffen, in die Welt gebracht. Aber damit endet die Analogie. Wir kommen zum dritten Teil.
Erster Teil war überschrieben mit, wir wollen die Begründungen der Begründer hören. Der zweite Teil war überschrieben mit erfundenes Geld. Also was ist da wie erfunden worden? Und der dritte Teil, diese Überschrift, mag ich sehr gerne, ist Privates ist kein Geld. Mal schauen, was sich darunter verbirgt.
Wir gehen mal davon aus, was Geld ausmacht als reines Tauschmittel, als reine Zahl. Hat es die Macht, nicht nur reine Zahl zu sein, sondern als diese reine Zahl getauscht zu werden in etwas, in Waren. Das sollen die Bitcoins ja auch tun. Deswegen werden sie Coins genannt, denn natürlich ist da an diesen Datensätzen nichts Coin-förmiges, überhaupt nicht, aber es ist klar, das ist das Ziel. Es soll ja auch ein Cash-System ergeben. Nur diese Seite des Geldes, die Verbindung dieser reinen Zahl per Macht, per Zugriffsgewalt auf Waren, diese andere Seite, die fehlt beim Bitcoin. Die ist natürlich nicht technisch einfach einzuprogrammieren. Stellen wir die Macht über Waren ein, dass also Leute, die diese Zahl bekommen oder sich zugeschrieben sehen, dass die dann dafür irgendetwas leisten an Waren, an Dienst, was auch immer. Das heißt, das grundlegende Geld, das ist eben nicht nur reine Zahl ist, sondern eine reine Zahl mit dieser Zugriffsmacht auf die Welt. Ein Zugriff, der beim Geld staatlich geschützt ist, staatlich garantiert, staatlich durchgesetzt ist, dieser Zugriff fehlt. Und das erstmal ist ein Kriterium, das Bitcoin komplett aus der Möglichkeit, Geld zu sein, raushält. Das ist nicht alles, was Bitcoin mit dem Geld verbinden kann, noch außerdem, aber das ist etwas ganz Grundlegendes. Diese Macht hat Bitcoin nicht. Diese Macht hat diese Form von nur eben errechnetem, identifizierbarem Zahlenmaterial nicht.
Also das wäre jetzt die Perspektive des Staates. Also wenn ein Staat Geld als gesetzliches Zahlungsmittel herausgibt, verlangt er es ja seinen Bürgern ab, dass sie es anerkennen müssen. Ja? Er erhebt Steuern darin, was auch schon mal spannend ist, dass erwirtschaftet werden muss. Aber, und das ist noch die zweite Seite, die für uns auch wichtig ist, kein Staat der Welt könnte, ebenso wenig wie Bitcoin, irgendein Geld schöpfen, wenn die Menschen damit nicht kaufen und verkaufen würden. Wir brauchen immer die Tauschgesellschaft, in der die Menschen absolut darauf angewiesen sind, dass eben ein Tauschmittel, in dem Fall muss es eben zu Geld werden, erwirtschaftet werden kann, sonst kommen sie nicht an Essen und Trinken. Das heißt, diese reale Macht, die Geld erfordert, korrespondiert, und zwar die reale Macht der Tauschgesellschaft, dass wir alle davon angewiesen sind, korrespondiert mit der anderen realen Macht der Staatsgewalt, die in der Lage ist, ein gesetzliches Zahlungsmittel vorzugeben. Bei Bitcoin ist es so ein bisschen wie ein Schweizer Nummernkonto für Kinder. Schweizer Nummernkonto, haben wir gesagt, digitales Schweizer Nummernkonto. Warum für Kinder? Das machen Kinder ja auch. Die machen dann, wenn sie ihren Kaufmannladen kriegen oder wie auch immer, kommen sie irgendwann mal auf die Idee, fast alle, ich weiß nicht, ob deine auf die Idee kam, meine kamen auf die Idee mal, dann machst du ein Zettelchen und schreibst 10 drauf, irgendeine Währung, sagst, Mami, Mami, ich hab Geld. Und die Eltern sind natürlich so blöd und geben dafür irgendwas her, damit das Kind nicht weint. In dem Moment hat das Kind gewissermaßen Geld geschöpft. Ja? Es hat irgendwas draufgeschrieben, einfach behauptet, es sei Geld und gesagt, kriege ich jetzt was dafür. Und jetzt kommt nämlich das natürlich der spannende Punkt. Viele würden jetzt sofort sagen, was labert ihr da? Bitcoin kann sowohl in Geld transferiert werden, es gibt genügend Menschen, die bezahlen Geld für Bitcoin, und Bitcoin kann auch als Zahlungsmittel verwendet werden. Es findet doch beides statt. Warum soll es kein Geld sein?
Ja, ganz wichtig. Es wird nicht als Wert geschöpft. Bitcoin werden nicht als Wert geschöpft. Wenn sie als bloße Zahl da geschöpft werden, Wert nämlich als die Verbindung dieses Tauschmittels mit Waren. Geld entsteht, wie wir ja schon oft und oft gezeigt haben, dadurch, dass es allgemeine gesellschaftliche Notwendigkeit wird, sich über Kauf zu versorgen. Das ist gleichbedeutend mit dem Aufkommen dieses Tauschmittels, aber eines Tauschmittels gegen Waren. Da steckt beim Geld als Tauschmittel steckt unmittelbar eben der Bezug auf Waren, auf die das, worauf man, wovon man sich wirklich versorgt, real versorgt, drin. Das steckt bei dem Bitcoin nicht mit drin. Und kann nicht irgendwie reinprogrammiert werden. Was du aber natürlich jetzt schon angesprochen hast, ist etwas, was dazukommen kann. Bitcoin ist ja jetzt irgendwas, und wenn es auch diese bloße Zahl ist, und das kann jetzt eingesetzt werden als Tauschmittel gegen Waren, aber unter welcher Voraussetzung? Da müssen sich also Leute bereit finden, das anzunehmen. Die Leute sind nicht angewiesen darauf, dieses Tauschmittel zu verwenden. Sie können sich dazu gewinnen lassen. Und dann, was ist dann Bitcoin? Ja, dann ist es halt tatsächlich eben wie in irgendeinem Tauschkreis, was da eben dann als Einheit, als Tauscheinheit festgelegt wird, mit viel, viel, viel weniger Aufwand, als der Rechenaufwand bei dem Bitcoin eben beträgt. Da werden dann eventuell wirklich so billig bedruckte Zettel ausgegeben. Kann man machen, weil jeder, der die annimmt, kennt die anderen mehr oder weniger und kann darauf vertrauen, dass da jetzt nicht einer das einfach auf dem Kopierer macht. Das wollen ja alle gemeinsam nicht. Aber das heißt auch, genau hier tritt bei dem Bitcoin, bei ihrer Verwandlung in ein Tausch, ihre Verwendung in ein Tauschmittel, mit dem man etwas kaufen kann, gegen das jemand bereit ist, etwas zu verkaufen, etwas wegzugeben. Genau hier ist Bitcoin worauf angewiesen? Auf das Vertrauen. Auf das Vertrauen, dass eben so der große Einwand war gegen das Geld. Hier ist es tatsächlich nur Vertrauen, dass man sagt, ja, also du gibst mir jetzt oder du leistest mir diesen Dienst und ich gebe dir diesen Zettel oder eben diese Zahl und du darfst darauf vertrauen, dass andere dir dafür auch wieder was geben. Das ist tatsächlich jetzt nur diese begrenzte Abmachung, mit der alles Beliebige und deswegen nur auch Bitcoin zu einem Tauschmittel gemacht werden kann.
Ja, also schöne Pointe, dass die am Anfang kritisiert haben, dass es ja nur auf Vertrauen basiere, jetzt einfach nichts anderes haben als das Vertrauen. Das, was das echte Geld hat, ist jetzt nicht schön, was anstelle des Vertrauens ist. Ja, es ist Staatsgewalt, die einem etwas aufzwingt, ja, in dieser Form zu zahlen und einem aufzwingt, dass wir von Kaufen, Verkaufen leben müssen. Und auf der anderen Seite ist es die Notwendigkeit des nackten Überlebens, dass wir als vereinzelte Einzelne in der Tauschgesellschaft nur überleben können, wenn wir Geld erwirtschaften. Darin gründet es. Was ich nochmal ganz wichtig finde, Eske, bevor wir nochmal in dieses Bitcoin reingehen, wo es scheinbar Geld sein kann, und das ist ja auch nicht unwichtig für viele geschäftliche Prozesse, die hier stattgefunden haben und auch noch stattfinden werden, nochmal diese Verbindung, die wir ja haben zwischen Geld und Ware. Wir sagen, du kannst gar nicht Geld ohne Ware denken. Ja, also für einen Moment, aber es macht keinen Sinn. Ja. Weil Geld ist ja nur dadurch Geld als reines Tauschmittel, dass es sich eben gegen Waren eintauschen lässt. Also wir haben diese enge Verbindung von Geld-Ware und haben diese doppelte Zwanghaftigkeit, die sich reproduziert von beiden Seiten aus, von der Staatsgewalt aus, aber auch von der Tauschgesellschaft, die sie jeweils brauchen. Bitcoin versucht so ein bisschen wie in der Theorie, die Modern Monetary Theory, so zu tun, ich baue einfach nur der Form nach irgendwie Geld nach und dann wird es schon sich ereignen. Nee, tut es nicht. Es muss was hinzukommen, dass sich da was ereignen kann. Und bei Bitcoin kamen zwei Sachen hinzu. Das ist super interessant. Zum einen kam hinzu, dass Menschen bereit waren, reales Geld für Bitcoin zu bezahlen. Reales Geld für Bitcoin zu bezahlen. Nur wird irgendetwas zu Geld, nur weil jemand bereit ist, etwas dafür zu bezahlen? Nein. Das wäre ähnlich wie Gold oder wie wenn jemand Kunstwerke produzieren würde und sei es digitale, was es ja oft genug gibt. Und es gäbe Menschen, die sind bereit, dafür Geld zu zahlen. Das bedeutet nur, dass Menschen bereit sind, wirkliches Geld, Wert, auf Bitcoins zu beziehen. Das ist die eine Nummer. Ja? Und die andere Nummer ist, dass es als Zahlungsmittel, gerade auch zum Beispiel in Verbrecherkreisen, ja so beliebt war lange Zeit. Ja? Aber warum war es als Zahlungsmittel beliebt? Weil sie es in echtes Geld wieder zurückverwandeln konnten. Ja? Und das ist ungefähr so, in Pforzheim gibt es ein sogenanntes Goldkonto. Haben wir davon jemals drüber geredet? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Nein.
Das funktioniert so. Es dürfen auch nur ganz wenige, es dürfen die Sparkassen in Pforzheim, glaube ich, und Calw irgendwie dagegen. Du zahlst Euro ein und dann wird an dem Tag, wo du einzahlst, wird der Goldpreis praktisch mit dem eingezahlten Geld in Verbindung gesetzt und dann wird dir gut geschrieben eine bestimmte Anzahl an Goldmenge. Ja? Du könntest jetzt theoretisch dir Gold auszahlen lassen oder du lässt es auf diesem Goldkonto und dann wird jeden Tag neu festgestellt, wie viel die jetzt virtuelle Menge Gold, die dem ja unterstellt worden ist, welchen Preis die an dem Tag hätte. Das heißt, dein Konto bewegt sich hoch, runter, je nachdem, wie der Goldpreis sich bewegt. Und ich kann jetzt mit diesem Konto natürlich bezahlen und die bezahlen natürlich dann Euros. Ja? Also das heißt, wenn du jetzt damit irgendwas bezahlst und überweist, wird Euro dem anderen überwiesen. Jetzt wird Folgendes gemacht, genau umgekehrt. Jetzt wird die Menge an Euro abgezogen, wieder mit dem Goldpreis verglichen und entsprechend die virtuelle Menge an Gold reduziert. Ja? Jetzt könnte man doch sagen, ey, Gold ist Geld nach der gleichen Logik, oder? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Sondern in dem Fall kann dieses vermeintliche Gold als Tauschmittel dienen. Warum? Weil es eben bezogen wird auf das reale Geld, weil das der Eingang und der Ausgang ist.
Das heißt, Bitcoin werden da wie Gold zu Ware. Und zwar natürlich erhofft zu einer Ware, die sehr sicher wieder in Geld transferiert werden kann. Das ist aber nur eine Hoffnung. Da auch hier ist es komplett wirklich nur Vertrauen. Beim Gold immerhin, wenn man das nicht mehr momentan mal verkaufen könnte. Man hat Geld dafür gezahlt, für diese Ware Gold, in der Hoffnung, es wieder verkaufen zu können. Gesetzt den Fall, das wäre jetzt irgendwie mal erschwert. Im Moment sicher nicht. Dann hatte man immerhin dieses Stück Gold in der Hand. Bei Bitcoin, wenn das niemand mehr annimmt, dann ist es einfach gar nichts, dann hat man auch nichts mehr in der Hand, dann hat man eine identifizierbare Zahl. Aber das hat man auch, wenn ich 100.000 auf den Zettel schreibe, dann kann ich auch nachweisen, diese 100.000 hab ich nur dieses eine Mal geschrieben, die ist ganz identisch mit sich selber und die wird mir niemand irgendwie fälschen und täuschen, mich darüber täuschen können. Und trotzdem habe ich damit nichts. Also hier ist es tatsächlich schon auch bisschen wie eben ein Schneeballsystem, nicht ganz, aber es gibt ja auch solche Kryptowährungen, die ganz so funktionieren wie ein Schneeballsystem. Wenn sich immer wieder welche finden, die für Bitcoin Geld zahlen, ja, dann kann eben tatsächlich auch dann wird dieser Wert den Bitcoins zugewiesen. Die entstehen nicht als Wert, das ist ganz wichtig. Sondern der wird ihnen zugewiesen, solange eben sie als Ware von Leuten, die Geld dafür zahlen, an ja, nachgefragt wird. So. Aber sobald diese Nachfrage endet, ist auch von diesem gesteigerten Wert nichts übrig.
Genau, aber lass uns doch trotzdem da nochmal kurz
Ja?
tiefer rein. Also ich möchte nochmal die Faszination am Bitcoin und seine Relevanz stärken. Erstmal nochmal kurz einen Schritt zurück. Lustigerweise ist Bitcoin eigentlich eher was wie eine Ware, aber ohne Gebrauchswert.
Ja.
Ja? Also ein Riesenaufwand wird betrieben, in dem Fall Digitalaufwand betrieben, um etwas zu schaffen, was ganz klar einem Eigentümer, einer Eigentümerin zuzuordnen ist, was auf eine bestimmte Art und Weise einzigartig ist. Also es hat ein ganz klar, jedem Coin ist seine Geschichte eingeschrieben, ne? Also von welchem Block es herstammt, was der Mama-Block ist. Ja, das ist so süß, Entschuldigung. Und ist aber eine Ware ohne Gebrauchswert. Ja, weil es wird exakt dem Geld nachgebildet, was die Dokumentation von Geld ausmacht. Nicht, was das Wesen ausmacht, nicht, was das gesellschaftlich ausmacht. Dokumentation, also eine reine Zahl. Ja. So. Und jetzt ist nämlich spannend. Du hast es mit Schneeballsystem beschrieben. Ich würde es nochmal anders beschreiben. Diese Ware, die keinen Gebrauchswert hat, die dient als Spekulationsobjekt. Ganz genau, wie das Gold sein könnte. Oder meinetwegen auch ein Kunstwerk, das eindeutig identifizierbar ist. Menschen glauben, was für ein Vertrauen, das ist Vertrauen hoch zwei übrigens, glauben, dass dieses Nichts, was sie in den Händen haben, ohne Relevanz zu einem realen Tauschgeschehen, ohne Schutz einer Staatsmacht, reinstes Vertrauen, sie vertrauen nochmal darauf, dass es in der Zukunft Menschen geben wird, die bereit sind, noch mehr echtes Geld für Bitcoins zu zahlen. Ja, das ist der eine Weg. Und der hat sich verbunden mit dem anderen Weg, weil Bitcoin über alle Grenzen hinweg ausgetauscht werden kann, ohne leichte Nachvollziehbarkeit dessen, wer da was wie austauscht, war es für eine Zeit lang sehr, sehr interessant, sowohl für Verbrecher als auch für Spekulanten. Ja? Es gab ganz viele digitale praktisch, wie nennt man das, Attacken, ja, auf Krankenhäuser, auf alles Mögliche von außerhalb. Es geht ja, die wurden lahmgelegt und dann wurde gesagt, ihr werdet befreit werden, ihr kriegt einen Befreiungscode, wenn ihr bezahlt. Aber was natürlich in Bitcoin, die wollten ja nicht, dass das nachvollzogen wird. Ja? Also trat es an die Stelle von Geld, aber einfach nur genau wie Gold als so ein Mittler, als könnte man digitales Gold schicken und könnte vor Ort das Gold wieder verwandeln in echtes Geld. Ja? Weil beides zugleich geschah, hatte Bitcoin so eine Nachfrage und so eine Relevanz. Es konnte, als wäre es selber Geld, als Zahlungsmittel international eingesetzt werden. Und es stieg scheinbar noch zusätzlich im Wert. Und das trifft so den Zeitgeist. Spekulationsobjekt und Zahlungsmittel zu sein. Und zwar in der ganzen Welt. Deswegen glauben auch viele, es wäre das bessere Geld. Warum besser? A, es kann seinen Wert sogar vermehren scheinbar und verliert ihn nicht einfach. Und es ist grenzenlos einsetzbar. Also erstmal nochmal, um die Faszination Bitcoin nochmal stark zu machen.
Wir sehen Bitcoin Geld nahe werden, nämlich
Ja.
als Wert behandelt werden, dadurch, dass Geld dafür gezahlt wird. Aber das heißt eben auch, Geld wird für das gezahlt, was nicht Geld ist. Bitcoin sind eben nicht unmittelbar Geld, sondern haben, wie du jetzt sehr, sehr schön, finde ich, eben dargelegt hast, natürlich das Interesse von Leuten geschöpft, sozusagen, die Geld dafür geben wollen. Eine letzte Frage aber müsste es ja dann sich schon auch stellen. Also Bitcoin als zukünftiges Geld, als Geld der Zukunft. Wir können ja fragen, lässt sich, ließe sich das jetzige Geld, das von Daten gestützte, garantierte, geschützte Geld ersetzen durch Bitcoin? Also
Genau.
kann ein Staat sagen, gut, also wir lassen das jetzt mit unserer Geldkontrolle. Wir lassen unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft abhängig sein von diesem Tauschmittel. Dann hätten wir ja sozusagen geschaffen den Fall, eine ganze Gesellschaft ist darauf angewiesen, dieses Tauschmittel zu verwenden. Und das würde es ja dann zu Geld machen. Ja, diese gesellschaftliche Gegebenheit, wenn die eingeführt wäre, Frage, kann
Ja.
dann Bitcoin ganz einfach die Funktion von Geld übernehmen? Nein. Und zwar gibt es da einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Geld, wissen wir, wird geschöpft per Kredit, kann also in beliebiger Menge jederzeit in beliebiger Menge geschöpft werden, allein unter der Voraussetzung, dass eben sich ein Kreditnehmer findet, der sich Gewinn daraus erhoffen kann, erhoffen muss, möglicherweise. Geld ist beliebig zu vermehren. Und wir sehen ja, also wie die Geldmenge andauernd, was da andauernd an neuem Geld geschöpft wird, monatlich sind ja immense Summen, das ist auch nötig. Bitcoin hat diese Möglichkeit nicht. Es ist ja planmäßig so eingerichtet, dass es seine Zeit dauert, bis ein Bitcoin geschöpft ist. Da braucht es ja wirklich Energie. Plus dann noch diese Routinen, die da eingebaut sind, dass man also mit der gleichen Rechenzeit weniger Bitcoin bekommt. Bis dahin, dass es ja das eigentlich geplant ist, dass es irgendwann mal bei so und so vielen Millionen Bitcoin dann auch Schluss ist, dass also überhaupt keine Vermehrung mehr stattfindet. Hast du ja auch schon erwähnt, diesen Punkt. Und folglich würde, wenn Bitcoin jetzt das übernehmen würde, weil Staaten sich dazu bereit erklären, würde dieses Geld, was es dann tatsächlich für einen Moment wäre, sofort in sich zusammenbrechen. Es würde die Vermehrung seiner selbst nicht leisten können. Da so ist es ja tatsächlich gemacht. Wir haben ja auch sozusagen, es, und da dein Vergleich eben mit dem Gold ist da auch so hilfreich. Wir hatten ja im 20. Jahrhundert das große Experiment, wie sich es nachher dann herausgestellt hat, eben mit dem Vertrag von Bretton Woods, mit dem System von Bretton Woods, wo alle Währungen an den Dollar angebunden waren und der Dollar an irgendwelche Goldreserven. Dieses System bedeutet ja auch, da kann das Geld nur so viel vermehrt werden, wie Gold vermehrt wird. Natürlich waren da schon kleinig, war schon ein bisschen was eingerichtet, dass man so ein bisschen vermehren konnte. Das ging gar nicht anders, aber trotzdem war die nötige Vermehrung des Geldes dadurch gebremst. Und schon das hat das Geld eben nicht ausgehalten. Dieses System von Bretton Woods musste abgebrochen werden, musste beendet werden und dann eben sagen, freie Tauschverhältnisse, Tauschrelationen zwischen den Währungen musste komplett eben der Börse, dem Markt überlassen werden, was sich da herausbildet. Eine Bindung an etwas, was nicht beliebig, typisch Geld eben, nicht wie es fürs Geld typisch ist, was nicht beliebig vermehrbar ist, kann kein Geld sein.
Mhm. Vollkommen richtig. Und ich finde auch diesen Vergleich ganz stark. Bitcoin ist so etwas wie das alte Bretton Woods System, bindet sich an etwas, das wie eine Ware produziert werden muss, aber hat noch nicht mal einen Gebrauchswert. Ja. Das heißt, wenn du in den alten Geldsystemen, die noch versucht haben, es an etwas zu binden, an Waren zu binden, konntest du wenigstens noch die Ware kriegen. Mit dem Gold kann man noch was anfangen, mit dem Bitcoin nichts. Ist also Vertrauen hoch 3. Ja? Es ist maximales Vertrauen. Und trotzdem käme jetzt schon wieder ein Einwand, Eske. Es tut mir so leid. Also eigentlich würde man doch jetzt gerne die Sendung beenden und sagen, wir haben alles erklärt. Nein, es wird noch ein Einwand kommen. Dann hatten wir am Anfang schon erwähnt, El Salvador. El Salvador hat tatsächlich Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einst eingeführt. Ja. Aber übrigens, Eske, wieder abgeschafft. Wieder abgeschafft. Man darf es freiwillig benutzen. Einfach mal kurz so die Nutzungsdaten. 2021 wurde es eingeführt und dann haben 25,7% angegeben, Transaktionen genutzt zu haben. Übrigens haben die es folgendermaßen genutzt. Der Staat gab denen so eine App, so ein Wallet, in denen immer ein paar Bitcoins schon drin waren als Geschenk. Die meisten haben es genutzt, um die sofort in US-Dollar zu verwandeln. 2024 waren es nur noch 8%. Ja, 92% der Befragten, welch Wunder, es geht mathematisch auf, da freuen wir uns ja, aber alle sagen, sie verwenden kein Bitcoin. Ja, das ist wirklich interessant. Und die haben dann auch aufgegeben, dass es gesetzliches ist. Gesetzlich heißt, du bist gezwungen, es anzunehmen. Und auch dort, es ist so interessant, es funktionierte eben anders. Es funktionierte genauso, wie ich vorher das Goldkonto erklärt habe. Du konntest eben als Verkäufer, wenn jemand mit Bitcoin meinte, gezahlt zu haben, es sofort umwandeln lassen in US-Dollar, weil die Salvadorianer hatten gar keine eigene Währung, sondern hatten US-Dollar genommen als Währung auf ihrem Gebiet. Und insofern konnte man zwar mit Bitcoins sehr wohl in das Zahlungssystem dort rein, aber es war auch vollkommen unabhängig davon, es gab immer noch die Bindung an den US-Dollar. Und übrigens auch ganz interessantes Indiz, es gab Druck von außen. Also der Internationale Währungsfonds wollte Geld leihen, aber nicht, wenn dieses Nichtgeld dort weiter existiert. Das ist auch ein kleines Indiz. Jetzt können wir sagen, die böse Staatsgewalt, wir könnten eine kleine Verschwörungstheorie aufbauen, dass die armen, tollen, edlen Gründer von Bitcoin, der es wieder vom Staatsgewalt scheitert. Aber nein, es funktioniert nicht. Und ich finde, wir haben die Kriterien zusammen. Erstens nochmal gut für uns, also auch nochmal diese Überprüfung, was Geld ist. Es braucht ein reales Tauschgeschehen, das ein bestimmtes Geld aus sich heraus erzwingt, das erwirtschaftet werden muss. Das erfordert mit der Zeit eine Staatsgewalt, die als gesetzliches Zahlungsmittel es sichert und es auch aufzwingt, dass wir weiter unter Eigentumsanerkennung so zu tauschen haben. Und es bedarf drittens, das hast du jetzt zum Schluss nochmal gemacht, eines Geldschöpfungssystems. Dieses Geldschöpfungssystem hat zwei Bedingungen zu erfüllen. Auf Dauer, das wurde exakt nachgebildet, das machen wir dann auch schön in der vierten Staffel. Es hat was zu tun. Es muss einerseits beliebig die Menge vermehren können, sonst kann es kein Wachstum geben. Aber zweitens darf es nicht beliebig sein, dass jemand es einfach drückt oder einfach irgendwie per Blockchain sich erarbeitet. Irgendwie. Nee, es muss, wie es so schön übrigens heißt, in der Ökonomie marktnahe Geldschöpfung geben. Was heißt marktnah? Gläubiger-Schuldner-Verhältnisse. Das heißt, es muss genau so geschöpft werden, dass es Verpflichtungen zur Zahlung gibt und dass die Person, der das Geld geliehen worden ist, das Neugeschäfte verpflichtet ist, Geld zu erwirtschaften, um es zurückzuzahlen. Dann sind die Bedingungen erfüllt, dass Geld Geld ist und nicht das Tauschmittel, irgend so ein lustiges Ding, so eine Mischung aus Goldkonto, Schweizer Nummernkonto in digitaler Form ohne jeglichen Gebrauchswert.
Daniel, schöner kann man es nicht zusammenfassen. Ich würde sagen, wir schließen jetzt diese Folge zu Bitcoin. Wir verweisen darauf, es wird die Feedback-Folge dann die nächste sein, in der wir dann zurückschauen auf diese gesamte Staffel 3 mit dem speziellen Thema Geld als Kapital, bevor dann es in die vierte Staffel geht.
Und die vierte Staffel werden wir uns ja richtig darauf konzentrieren, was heißt Wachstum im Sinne von Geldschöpfung. Ja? Warum ist dieses System von Geldschöpfung entstanden, das wir heute haben? Welche Rolle spielt es im Kapitalismus? Ich freue mich schon auf beides sehr und würde sagen, damit beenden wir doch die heutige Folge, mein lieber Eske. Das waren die Money Profiler.
Wir, die Money Profiler, die es versuchen, der Übermacht des Geldes irgendetwas entgegenzusetzen.
Wenigstens wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen.
Wir danken unseren Freundinnen vom Moneylab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.